Preis dem Herrn. Ich grüße alle ganz herzlich und heiße ganz besonders heute die ganzen Mütter, nicht nur hier, sondern auch im Internet, herzlich willkommen. Heute ist ja Muttertag. Heute ist ja so vieles passiert am 9. Mai, also wir wollen einfach an diesen denkwürdigen Tag denken. Ist auch der Krieg zu Ende gegangen, für mich also in der Sowjetunion damals. So. Ich möchte meine Mütter ganz herzlich grüßen. Ich habe meine Frau mal gefragt, was war der Sinn deines Lebens, dann setzte sie sich ganz aufrecht hin und sagt, ich habe dir doch 4 Kinder geschenkt. Verstehst du, das war der Sinn ihres Lebens. Nicht nur Bibelschule oder dies oder jenes, nein, 4 Kinder zur Welt zu bringen. Ich möchte hier ein Dankeschön an alle Mütter richten. Und Friedrich Wilhelm Kaulitsch hat hier ein Gedicht geschrieben, das ist auch vertont worden später. Und da heißt es, wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden. Nicht allen auf dem Erdengrund ist dieses hohe Glück beschieden, dass sie noch immer noch eine Mutter haben. Und wenn du noch eine Mutter hast, so sollst du sie in Liebe pflegen und sie dereinst ihr müdes Haupt in Frieden zur Ruhe legen. Sie hat vom ersten Tag um dich gebangt mit großen Sorgen. Sie brachte abends dich zu Bett und weckte küssend dich am Morgen. Und du warst so krank, sie pflegte dich, denn sie mit großem Schmerz geboren und ja, und gaben alle dich schon auf, die Mutter gab dich nie verloren. Und hast du keine Mutter mehr und kannst du sie nicht mehr beglücken, so kannst du ihr kühles Grab mit Blumen schmücken. Das war hier Kaulitsch, was er gesagt hat. Und mir hat mal für eine Beerdigung ein junger Mann ein Gedicht geschrieben für seine Mutter. Und ich möchte einfach dieses Gedicht hier lesen, das er mir geschrieben hat. O Mutter, sei du gestorben bist, da wissen wir wohl, was Sterben ist. Ach, scheiden, das ist doch so schwer. Wie ist doch das Leben jetzt so liebeleer? Viele haben keine Mutter mehr. Und da fehlt etwas, ein Stück von unserer Persönlichkeit. Der Sorge des Kindes, dem Glücke des Mannes, dem hast du geopfert dein Leben ganz. Nichts hast du wohl selber begehrt, nur anderen zu dienen, das war dir wert. Nun liegt alles im stillen Grab mit allem, was uns deine Liebe gab. Gott, ich danke allen Müttern hier ganz besonders und ich segne die Mütter. Die haben nicht immer leicht in ihrem Leben, ganz besonders die Frau in unserer Zeit heutzutage. Sie muss der Familie dienen, sie muss dem Mann dienen, sie muss arbeiten, mitverdienen. Auch das gehört dazu, das kann nicht unter den Tisch gekehrt werden. So, wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott dafür. Also ich grüße alle Mütter ganz herzlich. Heute möchte ich über 3 Leute predigen. Den Vater Jesu, also Josef als Mann, nicht zum Muttertag jetzt gerade, verstehst, aber dann gleich 2 Frauen mit erwähnen, die Maria und die Magdalena, die haben für Jesus sehr viel getan. Und das Wichtige ist nicht, was wir an unseren Mitmenschen, an unsere Kinder getan haben, sondern was haben wir an Jesus getan. Diesen Gedanken möchte ich in den Raum stellen, was tun wir für Jesus? Und da heißt es hier zuerst einmal vom Josef, als Josef erwachte, zuerst wollte das Mädchen die Maria nicht annehmen, dann tat er, was der Engel ihm befohlen hatte. Es ist so wichtig, dass wir das tun, was der liebe Gott uns befiehlt. Jetzt Mutterschaft, was auch immer ist. Also 2 Frauen und ein Mann möchte ich hier erwähnen, ganz besonders die Mutter Maria, sie war eine großartige Frau. Sie hat gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ich denke, manchmal müssen wir unser Schicksal so in der Hand nehmen, wie Gott es gesagt hat, wie Gott geplant hat, wird in seinem Wort festgelegt hat. Seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Erde untertan. Das ist zuerst einmal das Gesetz Gottes für uns Menschen allgemein. Und mir geschehe, wie du gesagt hast. Und wir sind jetzt mittendrin in der Endzeit, ihr Lieben. Und mein Thema ist, tu, was Gott dir sagt. Tu, was Gott dir sagt, was dein Inneres dir sagt. Nicht, was dein Verstand dir sagt, nicht, was die Medien dir sagen, pfeift dort drauf. Nicht, was die Gesellschaft dir sagt, was die Kirche dir sagt, womöglich. Da höre ich alles Mögliche, was die Kirche alles sagt, so im Namen Gottes, verstehst du? Sind viele falsche Propheten mit denen unterwegs. Die Welt braucht ein paar gottergebene Menschen wie Mutter Maria. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und Josef stand auf und er diente sofort. Ein Mann, der ganz im Hintergrund war, der nichts groß gepredigt hat. Er hat das ausgelebt, das Glaubensleben ausgelebt. Wir haben so viele Christen, Christen ohne Christus, so Namenschristen, so Scheinchristen, so Jesus-Freaks oder schrille Jesus-Typen oder Jesus-Exoten. Die Welt ist voll von diesen Jesus-Exoten, die was darstellen möchten. Ich bin in Jerusalem, da kommt einer so in schöner königlicher Tracht und hat eine Harfe in der Hand. Ich bin König David. Weißt du, schizophren, geisteskrank, ich bin das und das. Und es gibt so viele schizophrene Menschen, die sich einbilden, ich bin Jesus, ich bin David, ich bin was weiß ich, was ich bin, Mutter Maria. Ja? Doch, was wäre die Welt ohne Mutter Maria, wo gesagt hat, mir geschehe, wie du gesagt hast. Oder der andere Heilige an der Seite von der Mutter Maria war der Josef, auch ein großer Heiliger, der Jesu Leben geprägt hat. Nicht, dass Jesus ihn geprägt hat, sondern er hat das Leben Jesu geprägt. 30 Jahre war er mit Jesus in engem Kontakt. 30 Jahre. Und Jesus wird als der Zimmermannssohn überall bekannt. Ist das nicht der Zimmermannssohn, der Sohn der Maria? Er ist in zweiter Reihe, aber zuerst mal der Zimmermannssohn. Jesus wurde sehr stark von Josef beeinflusst. Wir denken immer, Jesus hat die Menschen beeinflusst, aber zuerst einmal wurde Jesus beeinflusst. Man hat zuerst Jesus gedient. Ihr habt die 4 Kinder geschenkt, verstehst du? Oder hier die Mutter Maria hat wahrscheinlich 6, 7 Kinder gehabt. Oder 8 sogar, ich vermute, dass sie 8 gehabt hat. Da sind 5 Brüder von Jesus erwähnt und 2 Schwestern und Jesus, das dritte Kind von diesen Kindern, die erwähnt worden sind. Die Familie war groß. Was glaubst du, was diese Familie alles erlebt hat? Die Familie Jesu, Mutter Maria und der Josef. Jesus ist in allem, ja, nach Hebräer Kapitel 2, Vers 16, gleich geworden, er ist seinen Brüdern gleich geworden, er war der Erstgeborene nur in der Familie von Josef. Also ich will dich mal runterholen, lass uns aufhören, Jesus-Freaks zu sein, Jesus-Exoten oder was weiß ich alles, kommt runter, lass uns ganz normal menschlich werden. Zum Leben gehört Menschsein und keine große Philosophie, keine große Religion, Menschsein. Jesus war keine Ausnahme, er hatte einen Körper, er hatte DNA von der Maria gehabt, ja, die DNA. Ein Engel, Gabriel, kam vorbei. Das in die Erzeugte ist eine Gabe Gottes. Er ist aus Gott. Vom Heiligen Geist wurde Maria überschattet und sie hat es angenommen, obwohl, ja, es war nicht leicht, für das junge Mädchen Jesus anzunehmen. Und ich frage mich, wem es überhaupt leicht, Jesus anzunehmen. Weil in dem Augenblick, wo du Jesus annimmst, hast du nur Probleme, hast einen dicken Bauch, aber das ist das Wenigste. Aber dann hast du so viel Stress. Überleg einmal, was die Familie Jesu hier durchmachen musste. So viel Stress. In dem Augenblick, wo du Jesus annimmst, hast du nur Stress. In aller Liebe. Komm runter. Lass uns keine Jesus-Freaks sein oder was weiß ich, Jesus-People. Sie haben den Namen, dass sie leben und sie sind die meisten tot. Was ist eigentlich Kind Gottes zu sein? Jesus wurde ein Teil von der Maria. Er kam in unsere Welt, lebte unter uns, hat sich am Leben beteiligt. Der hat gehobelt, gesät, gehämmert und das mindestens für 18 Jahre in Nazareth. Für ihn war es ein Opfer, Mensch zu werden, den Himmel zu verlassen, die Englein zu verlassen, den ganzen Lob, den ganzen Gesang zu verlassen, einfach auf diese Erde runterzukommen und Mensch zu werden. Meditier mit mir mal ein bisschen, worauf Jesus verzichtet hat, was er da alles aufgegeben hat. Bei Maria und beim Josef wurde Gott, Jesus, eingekleidet in menschliche Kleider. Das Himmlische hat er aufgegeben, wurde ganz als Mensch empfunden, an Gebärden wie ein Mensch erfunden, nichts Außergewöhnliches. Er war außergewöhnlich, aber er war doch ungewöhnlich. Jeder Mensch ist ungewöhnlich und etwas Außergewöhnliches. Das Unvergängliche hat hier Vergänglichkeit angezogen und wurde mit Unvergänglichkeit der Mensch dieser Familie Gottes hier, diese Familie Josef, sie wurde mit Göttlichkeit überkleidet. Der Sohn Gottes wandelt mitten unter uns, wohnt unter unserem Dach. Ist das nicht fantastisch? Jesus in meiner Wohnung, meinem Schlafzimmer, meine Küche, mein Wohnzimmer, meine Werkstatt, in meinem Büro. Ja, ist so fantastisch. Und das Sterbliche hat Unsterblichkeit angenommen, ist etwas verewigt worden hier. Und das, was von ihr geboren ist, von Gott. Wir sprechen am Muttertag hier, über die Mütter, über die Väter, denn in der Bibel heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst und dir gut gehe. Ja? Und das geschieht alles, wenn wir tun, was Gott sagt. Unsere Erlösung erfasst den ganzen Menschen, nicht nur den Verstand und nicht nur meinen Glauben und nicht nur meine Religion. Den ganzen Menschen mit all deinem Tun und Lassen. Unser Glaube soll keine Theorie sein, keine Einbildung. Ich glaube an Gott. Vergiss, kannst auch an die Katze glauben. Das bringt dir auch nicht mehr. Ich glaube an Gott. Wir müssen Gott erleben, mit Gott leben, mit Gott wandeln, mit Gott handeln. Ja. Wie viel ist der Glaube nur eine Einbildung? Aber die Praxis stimmt bei weitem nicht. Es muss in Fleisch und Blut übergeben, der Glaube an Gott. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und deshalb, alle sind Antichristen, die nicht glauben, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Das sind alles Antichristen, die nicht glauben, dass Jesus hier auf Erden als Mensch lebte und wandelte. Der Glaube an Gott muss den ganzen Menschen den Alltag durchdringen, das ganze Menschsein. Sonst ist es nur ein dümmliches Geschwätz, Quatsch und Unsinn und Unfug. Ich glaube an Gott. Ja, das ist nur religiöser Blödsinn und ein Humbug für mich persönlich. Ich glaube an Gott, das glaubt der Teufel auch. Er weiß, dass es einen Gott gibt, dass ein Gott existiert, dass Gott alles gemacht hat. Ohne Gott wäre gar nichts geworden. Das ist durch einen Urknall, durch einen Zufall und dergleichen. Nein, das ist nichts passiert. Jesus war in Nazareth. Nazareth war sein Ausbildungszentrum, seine Bibelschule. Das war Nazareth. Hier, er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen, heißt es von Jesus in Nazareth, in diesem Dorf, wo ungläubig war. Seine Jünger, die Leute in Nazareth glaubten nicht an Jesus. Wir kennen doch seinen Vater, seine Mutter. Weißt du, nirgendwo gilt ein Prophet etwas, ja, draußen in der Welt, da gilt ein Prophet so ganz was Großes, was Besonderes, aber in seinem Dorf, in seiner Familie. Aber gerade in der Familie beweist sich der Glaube, was der Glaube wert ist, ob es überhaupt was wert ist, in der Familie. Und wir müssen uns nicht nur ja, körperlich entwickeln, sondern auch geistlich. Liebe Mutter, dein Kind muss sich auch geistlich entwickeln, in aller Liebe. Was nützt es, wenn er nur körperlich entwickelt, ein toller Kerl, ein tolles Mädel ist, aber geistig nicht in das Reich Gottes kommt, verloren geht. Ja, Josef hat sehr viel beigetragen zur Entwicklung Jesu. Mein Kind, jetzt beten wir zu Tisch, wir falten heute die Hände. Jesus muss ihn beten lernen. Ja. Und sabbeln, ja, alles, was der Josef gemacht hat, das Dialekt, die Sprache, das hat er alles von Josef gelernt. Der hat nicht die Sprache mitgebracht. Der kam genauso auf diese Welt wie du und ich. Eigentlich wollte er Maria verlassen, dieser arme Josef und so weiter. Dann hat er gehört, sie ist schwanger, was weiß ich von wem. Sie konnte nicht beweisen, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war. Und du kannst auch nicht beweisen, dass du vom Heiligen Geist überzeugt worden bist. Du glaubst es wenigstens. Josef war ein frommer Mann, ein gottesfürchtiger Mensch, gottgefälliger Mensch. Er wollte keinen Fehler begehen. Ich möchte mich nicht versündigen. Und dann wollte sie heimlich verlassen. Und da ist Gott, der tritt im Weg. Mach nicht diesen Blödsinn. Ja, es geht nicht nur um deinen Ruf, es geht um meinen Ruf, hat Gott gesagt. Ich will, dass du diese Frau annimmst und sie begleitest und sie beschützt. Er wollte Maria heimlich verlassen. Aber Josef, der Sohn Davids, heißt es, fürchtete nicht, Maria als seine Frau zu sich zu nehmen. Der Engel hat ihn überzeugt. Gott hat ihn überzeugt. Gott muss uns überzeugen, Jesus anzunehmen. Alles andere ist Quatsch. Wenn ich dich überzeuge, nimm Jesus an, das ist nur, ich überrede dich zu etwas. Du bist gar nicht überzeugt. Aber wenn der Heilige Geist oder der Engel Gottes dich überzeugt, dann Halleluja, Lob und Dank. Gott hat Josef Jesus anvertraut. Pass auf, was ich heute sage. Ich werde in eine ganz andere Richtung gehen. Ich meditiere über Jesus. Ich denke über Jesus sehr viel nach, weil ich Jesus liebe. Ich bin in ihn verliebt. Er ist mein Freund. Er ist mein Partner. Ja. Mir oder damals Josef wurde Jesus anvertraut. Das Baby Jesus wurde ihm anvertraut. Mach mit ihm, was du willst. Schlachte, opfere, bring ihn in den Tempel dar. Geh mit ihm nach Ägypten, mach mit ihm, was du willst, das ist in deine Hände gelegt. Jesus ist in deine Hände gelegt, in deinen Schoß gelegt, in deinem Haus. Du bist der Herr über Jesus. Pass auf, was ich dir sage. Ja, Bruder, mal tut es. Was sagst denn du? Ja, ich will dich runterholen. Jesus ist in deine Hände ausgeliefert. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Gott liefert sein Liebstes, sein Bestes, sein Allerbestes, liefert er den Menschen aus. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16 lesen wir. Er hat sich den Menschen ausgeliefert, in seinem Schutz gestellt und bittet Menschen um Hilfe. Bitte versorg bitte meinen Sohn sehr gut, behandle ihn gut, tu ihm nichts an. Gott hat mit einem Menschen ja, etwas ganz Neues begonnen, den Menschen verantwortlich gemacht vor Gott. Du bist verantwortlich jetzt, dass mein Name geheiligt wird, dass der Ruf Gottes weithin schallt. Was für eine Ehre, für eine Würde für einen Menschen. Die andere Seite wieder. für einen Menschen, Sohn Gottes zu Hause bei sich, in seiner Wohnung zu haben, zu beschützen, zu bewahren. Den Sohn des Allmächtigen, stell mal sowas vor, was das ist, den Sohn Gottes zu erziehen, zu entwickeln, ihn auszubilden, ihn zu formen, etwas ihm mit aus deinem menschlichen Leben zu geben und mitzuteilen, Gütergemeinschaft mit Gott zu haben, Josef und Jesus, das ist Gütergemeinschaft, sie waren ein Herz und eine Seele. Ich kann mir so vorstellen, wie das ist. Jesus sagt zu Josef, Papa, was machen wir heute? Papa, wie geht es da? Papa, wie ist dort und so weiter? Jesus betet den Papa an. Papa, erklär mir was, wie macht man, wie zimmert man richtig das Haus oder die Wohnung oder das, in diesem Gegenstand? Wir dürfen Teilhaber sein an Gottes Geschehen. Ist das nicht toll? Ist das nicht großartig? Also, ich bin nicht wert, dass ich Kind Gottes sein darf, dass ich Papa zu meinem Gott sagen darf heute, dank Jesu, was er damals gelernt hat beim Josef. Josef ist als Vater Jesu angesehen worden bis zum Schluss und durch Jesus wurde Josef geadelt, der Mensch ist erhoben worden. Josef war der Beschützer des Willens Gottes. Pass auf meinen Buben auf, ich übergebe es dir, ihn, leg ihn in deine Hände. Jesus, ja, ist Fleisch geworden, das Wort Gottes, eine ganz neue Schöpfung und für mich ist fast dieser Josef wie der zweite Adam. Der muss jetzt den Sohn Gottes erziehen, den Sohn Gottes heranbilden. Gott hat ihn übertragen, alles hat er diesem Josef übertragen. Macht mit Jesus das Allerbeste. Josef war der Verwalter des Hauses Gottes, des göttlichen Hauses, der Haushalter des Herrn. Er war verantwortlich für die Mutter und für das Kind. Nicht nur für das Kind, sondern für die Mutter und das Kind. Gott selbst hat ihm diese Verantwortung übertragen. Und der Engel hat es mitgeteilt, das ist der Wille Gottes. Du möchtest vielleicht auch den Willen Gottes für dein persönliches Leben kennenlernen, was es ist. Josef diente Jesus und Jesus diente Josef. Beide dienten sich einander, beide ergänzen sich einander. Und Josef behielt all diese Geheimnisse, was alles um Jesus darum war, die ganze Geschichte um Jesus, für sich allein. Geschwister, wir müssen die Geheimnisse Gottes für uns allein behalten. Das lerne ich hier aus dieser Geschichte. Josef war bereit, und jetzt bitte, nicht nur die Mutter Maria, sondern Josef war bereit, für die Sache Gottes Opfer zu bringen, seine Karriere zu verzichten, auf seine Liebe zu verzichten. Vielleicht hätte er ein anderes Mädchen heiraten wollen. Vielleicht war er jemand anders versprochen. Vielleicht hat er ganz andere Pläne gehabt, was er wollte. Er bringt Opfer um Jesu Willen. Er ließ sich umstimmen, das ist die Bekehrung, wie eine Bekehrung vor sich geht. Er lässt sich umstimmen auf Gott, auf seinen Willen. Er tat, was Gott ihm sagte, was in seinem Inneren drin war. Was muss da in Josef vorgegangen sein? Versuch dich mal hinzusetzen und mal drüber nachzudenken. Was ist im Josef so vorgegangen, in seinem Geist, in seinem Nachdenken, in seinen Sinnen? Ich Zimmermann, ich Handwerker, ich, was bin ich eigentlich, dass ich den Sohn Gottes beherbergen darf? Was bin ich? Dass Gott mich auserkoren hat, mich. Wahrscheinlich war Josef ein älterer Mann inzwischen, denn er war erwachsen. Er sollte ja für Maria und das Kind sorgen. Wer bin ich? Ich habe nicht die Ausbildung, bin kein Krankenpfleger, bin kein Pädagoge, bin kein Philosoph. Das wäre doch total anders gewesen, wenn Jesus da in eine griechische Familie zur Welt gekommen wäre, bei den Philosophen irgendwo, bei Großgelehrten. Aber Jesus kam in diese einfache Zimmermannsfamilie hinein. Er war bereit der Sohn Gottes war bereit, mit Jesus zusammenzuarbeiten, mit dem Josef zusammenzuwohnen, dem Josef zu dienen. Ich bin ja Gott. Die sollen mir alle dienen. Nein. Aber Jesus fängt an, dem Josef zu dienen, ihm zu gehorchen. Und er gehorchte. Wir lesen jetzt die Geschichte, als er 12 Jahre im Tempel war. Er gehorchte. Er ist bereit, sogar vom Vater Josef zu lernen. Josef musste so viele Vorurteile aufgeben, nur um Jesu Willen. Gott ist unseretwegen Mensch geworden, hat sich unser nicht geschämt und wir dürfen umgekehrt auch nicht schämen, Jesus bei uns zu haben. Diesen Jesus. Verstehst du? Wenn es rausgekommen wäre zu Lebzeiten Jesu oder damals in Nazareth, der Bastard. Verstehst du, was soll denn das? Dieses, da irgendwo so Panschal, verstehst du? Der sollte der Sohn Gottes sein. Und so werden wir von Gott geführt und geleitet. Nimm das Kind an und die Mutter und sorg dafür. Arbeite dafür, lebe dafür, dass Jesus sich bei dir einquartieren und einleben. Ach, was denkst du darüber? Wir sollten uns von Gott nicht schämen oder über Gott nicht schämen. Gott hat uns was befohlen. Denn Gott möchte uns göttlich machen. Gott will uns nicht zu einem Tier machen. Er will uns zu einem Menschen machen. Der Teufel will den Menschen zum Tier machen. Horden. Verstehst du? Man spricht heute bei dieser Impfung schon von Hordenphilosophie. Verstehst du? Zum Tier. Der Teufel will dich zu einem Dackel machen. Aber Gott will uns durch Jesus Christus zu einem Gott machen, zu einem Herrn machen, zu einem König machen. Gott ist Mensch geworden und wir müssen nur erkennen, dass wir Menschen sind und immer Menschen sein dürfen, Menschen bleiben können, dass es uns erlaubt ist, ein Mensch zu sein. Ich bin ein Mensch. Ein Denkender, was auch immer. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, hat der Herr Jesus selber sogar zum Teufel gesagt. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Gott hat sich erniedrigt, um uns zu erhöhen, um uns auf eine neue Ebene zu bringen, um uns zu Königen und Priestern zu machen. Und Jesus kam, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und das ist der Mensch, der sich weiterentwickelt. Und deshalb kam Jesus unter uns und wohnte unter uns und wurde dann gebärden, so wie du und ich empfunden. Jesus war nicht anders, überhaupt nicht anders als du und ich. Überleg einmal, erschreck nicht. Wer zu Jesus kommt, der wird in die Familie Gottes einverleibt. Und zu wem Jesus kommt, der wird aufgenommen in diese Familie Gottes. Jesus nimmt einen vollkommen in Beschlag. Stell dir vor, Maria und Josef, die springen und tanzen um Jesus herum, ohne große Anbetung und Lob und Dank. Die müssen vieles machen, um Jesu willen. Nazareth verlassen, nach Bethlehem laufen, nach Ägypten fliehen, wieder zurückgehen und dann irgendwo heimlich in Nazareth untertauchen. Niemand was erzählen, das geht niemand was an. Wer Jesus anhängt, der wird demütig bleiben. Der liebe Gott wohnt bei mir. Halleluja. Verstehst du? Du kannst dich gar nicht groß einbilden. Kriegst einen Watschen. Was bildest du dir ein? Schon allein als Jesus sagte, ich bin der Sohn Gottes, deswegen wurde er ja gekreuzigt. Was erlaubst du dir für eine Frechheit? Gott wohnt bei mir. Tu, was Gott dir sagt. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Als Mutter, als Vater, als Gläubiger, tu, was Gott dir sagt. Josef liebte Jesus so, wie ein Vater einen Sohn liebt. Muss vorstellen, ich kann mir vorstellen, manchmal gab es auch ein bisschen Streicheleinheiten. Du denkst immer, Jesus war immer gehorsam. Er lernte gehorsam, heißt es, an dem, was er litt. Er war auch ein Dengel. In aller Liebe, obwohl es der Herr Jesus war. Weißt du, wir vergöttlichen Jesus so sehr. Nein, er war auch ein Mensch. An Gebärden ist er empfunden worden, wie ein Mensch, wie du und ich, gar nicht anders. Hat auch seine Lausbubenstreiche gemacht. Tu, was Gott dir sagt. Er tat nur den Willen des Vaters. Er sündigte nicht, er rebellierte nicht gegen den Vater. Er rebellierte nicht gegen Gott. Er rebellierte nicht gegen das Heilige. Er gab Gott immer die Ehre. Josef nahm sich seiner an, gab ihm das Allerbeste, was er hatte. Denn das Beste ist gerade gut genug für den Heiland. Das Allerbeste nur. Josef ging mit diesem Kind um, wie es ihm aufgetragen war, und sorgte für ihn und führe ihn, leite ihn, lass, dass er den Willen Gottes verwirklicht, sorge dafür. Und er hat schon sehr früh Jesus unterwiesen. Denn man wunderte sich, als er dann im Tempel war, das war seine Konfirmation, würde ich so sagen, und so weiter. Die wunderten sich, wo kommt die ganze Weisheit her? Woher weiß das? Warum? Josef hat es ihm ganz genau unterwiesen. Er war so gottesfürchtig, dass er sagte, das Allerbeste sollte mein Sohn erfahren, dieser Jesus von Nazareth. Jesus, er gab ihm seinen Beruf an ihn weiter, der Handwerker. Er nahm ihn auf in seine Zunft. Damals gab es ja die Zunft noch, bis ins Mittelalter, sogar bei uns gab es die Zünfte. Und daher wurde Jesus auch als der genannte von Nazareth, der Zimmermannssohn, Matthäus Kapitel 13, Vers 55, der Zimmermannssohn. Jesus wurde voll integriert in das Leben, das Geschehen, in das Umfeld von Josef. Jesus musste Josef ähnlich werden in seinem Wesen, in seiner Art, in seinem ganzen Gehabe, wie er arbeitet und wie er tut. Papa, mach mal das so. Ich kann mir vorstellen, er hat bei seinem Vater gelernt, das Handwerk. War Zimmermann. Und ein guter Zimmermann wahrscheinlich auch noch dazu. Jesus wurde in allem ähnlich dem Josef. Und Jesus hat vom Josef all das übernommen. Das Aramäische, schon allein die Sprache, dieses Kauderwelsch, dieses Galiläische. Auch den ganzen Realismus hat er von Josef übernommen. Die ganze Beobachtungsgabe, wie der Josef das alles beobachtet. Er schaut es ganz genau hin. Die ganzen Manieren am Tisch. Und das Brotbrechen, wie der Vater immer das macht, so was Besonderes, was Heiliges, das Brotbrechen, dass er später sogar das im Abendmahl übernommen hat, Brotbrechen. Er hat sogar den ganzen Hang, was alles, was da in der Lehre, im ganzen Gehabe war, hat er alles übernommen. Wir lesen das in dem Evangelium, der Bauer, wie der Pflanz und der Samen ausstreut und auf dem Feld, da wachsen Lilien und was alles los ist. Auch der gute Hirte, wahrscheinlich hat der Josef noch ein paar Schafe gehabt dazu, auch ein paar Böcke wahrscheinlich. Und er hat die ganzen Beispiele, wie der Vater Josef war, hat er später in seinen Predigten mitverwandt. Jesus war sehr beredet. Du musst denken, von nichts kommt nichts. Das musst du erstmal reingelegt, investiert werden in deine Menschen. Josef hatte all das von, Jesus hatte all das von seinem Vater Josef übernommen. Und dieser hatte sein Dialekt, seine Religion, sein Handwerk. Jesus war ein wahrer Mensch. Lebt ein ganz normales Leben und genau das ist Christsein. Ein normales Leben leben, normales Familienleben mit seinen Geschwistern, mit den zwei Schwestern und den fünf Brüdern. Ja, es ist nicht leicht, mit acht Geschwistern aufzuwachsen. Und er lebte Gott aus, und zwar praktisch, in praktischer Art und Weise. In Lukas 2, Vers 52, da heißt es, Jesus wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und fand Gnade und Gefallen bei Gott und den Menschen und nur Ärger beim Teufel. Aber er fand Gnade bei Gott und den Menschen. Josef war im Bereich des Menschlichen der Lehrmeister Jesu und Jesus war im Bereich des Göttlichen der Lehrmeister für Josef. Jetzt lernen beide voneinander, Vater und Sohn. Und dann lehrt Jesus das Göttliche, das Himmlische, lehrt das Innere zu entdecken. Papa, wir müssen stille sein. Und ich kann mir vorstellen, da gab es viele Aufregungen, geschäftlich, wirtschaftlich und dergleichen. Das Leben war nicht einfach damals im Mittelalter. Du denkst nur so paradiesisch. Das Leben war nicht ein Paradies, das war harte Arbeit. Papa, wir müssen hier durch. Hat sein Vater ermutigt, wo er nur konnte. Und es fing an, alles im Natürlichen. Und das ist Evangelium, das ist die Botschaft. Alles fängt zuerst mal im Praktischen, Alltäglichen, im Natürlichen an. Es fängt im Fleisch an und es geht im Geist auf. Das ist das Leben. Bei Gott beginnt alles im Fleisch, im Natürlichen, im Alltag. Wenn du im Fleisch versagst, versagst du auch im Geist. Ganz einfach die Rechnung. Es beginnt in der Familie, es beginnt in der Arbeit, es beginnt im Nazareth, in diesem Kuhdorf, Entschuldigung, aber es war nur ein Kaff, das war keine große Stadt. Heute ist es eine große Stadt, aber damals war es nur ein Kaff. Es beginnt im Irdischen und das ist die Ordnung, das heißt, im Natürlichen beginnt das Heil Gottes, nicht in diesem Supergeistlichen, ich bin jetzt im Himmel in Wolke Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9. Tu, was Gott dir sagt, da fängt es an. Halleluja. Tu, was Gott dir sagt. Es geht um die Menschwerdung Gottes in unserem Alltag, in unserem Leben. Menschwerdung, dass ich Mensch werde, dass du, dass wir alle Menschen werden. Da fängt die Erlösung an, an der Werkbank. Da wird es gehobelt, da fallen Späne ab. Da wird gesägt, gehämmert, am Herd, in der Küche. Da brennt es an. Glaub doch nicht, dass bei Maria nichts angebrannt ist. Ich kann mir gut vorstellen. Und oft hat es nichts zu essen gehabt. Die hatten damals keinen Kühlschrank, so wie wir, und kein Mikrowellenherd. Und trotzdem ist diese Frau mit den 8 Kindern, mit den 10 Personen zurechtgekommen. Die Erlösung beginnt am Kinderwagen, am Schreibtisch, an der Baustelle, auf der Baustelle an. Dort fängt das Christentum an. Er nahm zu an Alter, an Gnade und an Weisheit. Da wird diese menschliche Natur in die göttliche Natur verwandelt. Das wird übersetzt, transformiert. Dann wächst man über sich selbst hinaus plötzlich. Jesus wurde der Zimmermann. Wir haben eine Legende, natürlich in Indien, über Thomas. Thomas ist in Indien missioniert und da wollte einer dieser großen Scheichs, wollte sein Haus, ein Schloss bauen, was keiner auf Erden hatte. Und dann suchen sie Leute, wer kennt jemand, der ein Haus bauen kann, was kein Mensch bisher gebaut hat, ein Schloss. Und dann hat ein Christ gesagt, ja, ich kenne einen, der hat bei dem Zimmermann studiert. Und das war der Thomas. Und der Thomas wurde zu diesem Scheich gebracht, wurde alles gegeben, was er braucht, um das Schloss zu bauen. Bau mir ein Schloss, was nicht auf Erden gibt. Und weißt du, was dieser Thomas dann gemacht hat? Er hat das ganze Geld den Armen verschenkt. Und der Bruder von dem Scheich kommt vorbei und hört, was alles passiert ist. Der wird krank, wird verrückt. Der Zimmermanns Lehrling, der verschenkt das alles den Armen und dergleichen. Und dann regt er sich da auf, will seinen Bruder mit enterben. Und dann hat er einen Traum, dieser andere Bruder, der alles zur Verfügung gestellt hat. Er ist im Traum, im Himmel. Er sieht ein Schloss, wie noch nie ein Mensch hier auf dieser Erde gesehen hat. Und dann fragt er, wem gehört dieses Schloss? Der sagt, es ist deinem Bruder. Deinem Bruder gehört. Und er weiß, aber der Bruder hat alles diesem Thomas da geschenkt, der alles nur verplempert hat, in den Armen gegeben hat. Und dann sagt der Bruder, wo ist der Zimmermann? Ich will den Zimmermann haben. Ich möchte auch so ein Schloss haben. Und ich gebe alles, was ich habe, die Hälfte meines Königreichs, damit ich auch so ein Schloss bekomme. Aber dann sagt der Bruder, der ist schon weitergezogen, der hat mein Schloss fertig gemacht, hat sich bei mir bedankt und ist weitergezogen. Ihr Lieben, Reich Gottes bauen. So baut man Reich Gottes. Hier, beim Zimmermann hat er gelernt, dieser Thomas, durch die Arbeit lernt man das Allerwichtigste im Leben, die wahren Lebensinhalte, was das Leben wirklich ausmacht, wie man anderen Menschen hilft, wie man Armen hilft, wie man der Schöpfung dient, ja, wie man die Menschen zu der Erlösung bringt, den Heilsplan Gottes verwirklicht, in dieser Welt mitwirkt, ja, damit man im Himmel, im Reich Gottes etwas Wunderbares hat, ein Schloss unvergleichlich. Das ist zwar nur eine Legende, aber das erzählt man in Indien. Durch die Arbeit auf der Baustelle hat Jesus die Freundschaft und die Partnerschaft von Josef vertieft, verinnerlicht. Durch die Teilnahme an seinem Leben hat er seine Berufung verwirklicht und auch die Berufung von Josef. Wir hören keine großen Predigten von Josef. Schade. Ich möchte gerne ein paar Predigten. Ich kann mir vorstellen, der hat wirklich gut gepredigt. Aber wir haben es nicht, leider. Jesus hat das Alltagsleben geheiligt und etwas Göttliches hineingelegt und was Göttliches vermittelt. Er hat das Leben und dem Leben eine göttliche Dimension gegeben. Er ist der Zimmermannssohn. Er macht es. Er macht das Allerbeste. 18 Jahre hören wir nichts von Jesus. Das sind die stillen Jahre in Nazareth, die stillen Jahre in Jesu. Und erst als er so 30 ist, tritt er auf nach der Taufe. Vorher schweigen die Evangelien alles über ihn. Wir wissen nicht viel, was da passierte. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen. Gott dient man in der Stille. Zu Hause. Gott dient man in der Stille. Mit den Händen. Praktisch. Durch sein Schweigen, durch sein Ausleben. So dient man Gott. Gott dient man so, wie Josef dem Herrn Jesus gedient hat. Einfach man begleitet. Und während man Jesus begleitet, entwickelt man sein Profil. Man profiliert sich, mein Leben bekommt eine Gestalt durch dem, indem ich Jesus begleite. Die Evangelien sprechen nur über das, die Zeit, was Jesus draußen gewirkt hat, als Wanderprediger. Aber das andere wird nicht erzählt. Aber Josef übereinstimmte mit dem, was Jesus war, was Gott wollte. Nimm ihn an. Und das ist, wie man Gott aufnimmt. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Das ist nicht nur, ich glaube an Gott. Der ständige Kontakt mit Jesus, dass man miteinander kommuniziert, man verletzt sich oder man wird verletzt und man tröstet sich gegenseitig. Wir haben ein altes Lied, singt man heute, die alten Lieder singt man leider Gottes nicht in unserer Gemeinde heutzutage. Nur noch Chorus werden runter und runter und drauf geleiert. O Selighaus, wo man dich aufgenommen, du wahre Seelenfreund, Herr Jesu Christ, wo unter allen Gästen, die da kommen, du der Gefeierteste, der Liebste und Willkommenste bist. Wo voller Herzen, wo alle Herzen dir entgegenschlagen und alle Augen freudig auf dich sehen, wo alle Lippen dein Gebot erfragen und alle deine Wünsche gegenwärtig sehen. O Selighaus, wo man die Kleinen mit den Händen des Gebets ans Herz dir legt. Lasse die Kinder zu mir kommen, sagt der Herr Jesus. O selig Haus, du Freund der Kinder, der sie als die Seinen mit mehr als Mutterliebe hegt und pflegt, wo sie zu deinen Füßen gerne sammeln und horchen deiner süßen Rede zu und lernen früh dein Lob und Freunden sammeln, sich freuen deiner, du lieber Heiland, du. O selig Haus, wo man die Freude teilt, o selig Haus, wo man bei keiner Freude dein vergisst, o selig Haus, wo du die Wunden heilst und als Arzt und aller Tröster bist, bis jeder einst sein Tagwerk vollendet. O selig Haus, bis sie alle endlich ziehen aus und dahin zum Vater, den du gesandt hast, den er, der dich gesandt hat, in das schöne Vaterhaus. O selig Haus, wo man dich aufgenommen hat. Das Haus Nazareth, das Haus, wo Maria wohnte, über das Haus, da wo Josef verwaltete, wo er ein- und ausging in seinem Haus, da war die Ewigkeit, da war der Himmel, da war Gott zu Hause in seinem Haus. O selig Haus, verstehst du, nicht nur, wo man den Fernseher als Hausaltar hat oder was weiß ich, was man für Altäre zu Hause hat, ein Götzenaltar. Es ist ein selig Haus, wo Jesus in der Mitte ist, wo man um ihn kreist, wo das Geheimnis Gottes geglaubt angenommen wird, wo du Wohnung genommen hast. In viele Häuser kann Jesus gar nicht wohnen. Da haut er gleich ab. Verstehst du? Da mieft's und da riecht's nach Sünde und Teufel und was weiß ich. Josef hat sich wirklich Gott ausgeliefert und alles geopfert, seine ganze Existenz, alles für das Kommen des Messias gegeben, sein Haus aufgemacht, o selig Haus. Er tat, was er konnte. Er opferte seine Freiheit, seine Karriere, seine Pläne, seine Ehe, seinen Ruf. Er opferte alles, o selig Haus. Er opferte sein eigenes Glück. Jetzt wird er gelebt von diesem Jesus hier. Jetzt muss er alles machen, was Jesus dient, er stellt alles Jesus zur Verfügung, o selig Haus, hat alle Verantwortung für Jesus übernommen, die unnötigen Lasten auf sich aufgeladen, das hätte er gar nicht machen müssen. Der hätte sein Leben leben können, aber um Jesu willen muss er so viel Opfer bringen, der arme Josef. Um Jesu willen hat er auf so vieles verzichtet. Er hätte so schön haben können, aber er hat sich einfach bedingungslos Jesus zur Verfügung gestellt, o selig Haus, wo man dich aufgenommen. Und alles begann nur, als der Engel da reintrat und sagte, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Da wusste er gar nicht, was noch alles passiert. Was noch alles kommt. Was ihn alles erwartet. Mit fürchte dich nicht, Josef, da fängt es alles an. Mach dir keine Gedanken, mach dir keine Sorgen, lieber Josef. Wenn du Gottes Auftrag annimmst, wird Gott für dich sorgen. Da wird es ganz anders laufen. Nicht so, wie du dir vorgestellt hast. Da hat Gott die Verantwortung übernommen und wird die Verantwortung übernehmen für euch beide, für dich und die Maria. Über Josef steht nicht so viel in der Bibel. Leider, ich hätte so gerne ein paar... Gut, Jakobus-Evangelium, aber das ist wie viel nur ein apokryphisches Evangelium. Da steht einiges. Der Bruder von Jesus, was er schreibt, Jakobus, da steht einiges über Josef drin, was alles so passierte. Auch ein paar Teile im Thomas-Evangelium. So, es steht gar nicht so groß, was Josef gesagt hat. Er hat geschwiegen, ohne Kommentar, ohne irgendwelche Erklärungen, warum ich das mache, warum ich das mache, ohne Entschuldigung, warum er das für den Jesus, seinen erstgeborenen Sohn, macht. Er diente Gott ohne irgendwelche Entschuldigungen, Äußerungen oder irgendwelche Einzelheiten zu erläutern oder zu erklären. Der erste Abschnitt gilt in der Zeit vor seiner Heirat. Hier, ich teile das Leben in zwei Abschnitte. Und der zweite Abschnitt nach seiner Ehe, nach der Hochzeit, als er Maria angenommen hat. Zuerst einmal, er will nicht. Und jetzt lässt sie sich von Gott überreden. Und das ist Bekehrung, wenn man sich von dem lieben Gott überreden lässt. Du hast mich überredet, lieber Gott. Gott überredet immer die Menschen. Mach das, Josef. Und ich gehe davon aus, dass die beiden Zeiträume von großer Heiligkeit geprägt waren. Er fürchtete zuerst Gott. In der Überlieferung heißt es, Josef baute am Tempel, war also Zimmermann, als der Tempel in Jerusalem gebaut wurde. Und die Mutter Maria war eine Jungfrau, die webte diesen Vorhang, der nachher zerriss im Tempel. Das ist nur Legende und Überlieferung. Aber du siehst, das waren schon heilige Menschen, bevor sie heilig wurden. Wir werden zuerst Heilige, bevor wir überhaupt Heilige werden. Und dann, das nach der Ehe nachher, wenn Gott uns nachher sein Geheimnis anvertraut. Was haben wohl diese beiden Eheleute wegen Jesus und mit Jesus durchgemacht? Steht alles nicht in der Bibel, leider. Man kann sich nur denken, was bei dir und bei mir passiert, wenn wir Jesus aufnehmen. Geht auch nicht anders. Das ist genau das gleiche Programm. Gott zu lieben, Jesus zu dienen hat seinen Preis. Das ist keine Nebensache, wo man noch schnell nebenbei was machen kann. Ich erziehe schnell den Herrn Jesus da. Nein, das geht nicht so. Josef, er war bereit, für Jesus ein Flüchtling zu sein, nach Ägypten abzuhauen, unterzutauchen, im Untergrund zu gehen. Josef hatte großartige Tugenden, sonst wäre niemals der irdische Vater Jesu geworden, des Sohnes Gottes. Josef war mehr als nur ein Nachkomme Davids. Ja, so in diesem ganzen Register da, der ein Nachkomme Davids. Nein, er war mehr wie Salomo, dieser Weiberheld. Verstehst du? Der wollte sich nicht versündigen an der Mutter Maria, an dieser Jungfrau. Gott konnte nur ihm die Pläne Gottes offenbaren, die Gabe Gottes anvertrauen, dieses Charisma. Das ist Charisma. Und Jesus ist ein Charisma, eine Gabe Gottes an die Menschheit. Und diese Gabe gibt er den Menschen in menschliche Hände. Mach du jetzt, du bist jetzt der Verwalter. Josef blieb demütig, ohne Aufheben. Als dann die Weisen aus dem fernen Osten kamen, das waren ja Könige, angeblich so große Herrschaften, die haben Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht. Also es waren betuchte Leute, die was hatten, die was waren. Und wir haben sogar seinen Stern gesehen. Aber er flippt nicht aus, er bleibt ganz ruhig. Bleibt ganz ruhig, ganz gelassen. Ja, er diente Gott in der Niedrigkeit. Auch wenn er von königlichem Geschlecht war, aber das königliche Geschlecht war sowieso abgewirtschaftet. Als sie aus der babylonischen Gefangenschaft kamen, da war nichts mehr da, kein großes Erbe. Nur, dass man weiß, dass ich in Bethlehem eingetragen werden sollte, das ist mein Stammhaus. Gott konnte ihm seinen Sohn anvertrauen und er arbeitete mit Jesus zusammen, beziehungsweise Jesus mit ihm. Die konnten zusammen arbeiten, die waren ein Herz und eine Seele. Josef hat den Willen Gottes getan. Er hat nicht nur Herr, Herr gesagt, sondern er hat auch getan, was der Herr sagt. Das ist gewaltig. Plötzlich werden die Rollen vertauscht. Nachher, zuerst ist Josef der Herr und nachher ist Jesus der Herr im Haus Davids. Hier. Und in der Bibel heißt es, und es wird immer ein Sohn auf dem Thron Davids sitzen. Aber zuerst ist Josef der Herr, der Verwalter. Er hat hier mit seinen Gaben Gott gedient, mit dem, was er hat, mit seinem Handwerk, mit seinem Vermögen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Ruf, mit seinem Gewerbe. Kein Engel, stell mal sowas vor, in meiner Meditation habe ich festgestellt, kein Engel konnte so Jesus dienen, wie Josef gedient hat. Kein Erzengel, kein Heiliger konnte Jesus so dienen, wie dieser Josef, so praktisch, so menschlich, so irdisch. Und Josef ist ein Bild für das praktische Christentum für mich. So sieht das praktische Christentum aus. Kein Zweifel, Josef war tapferer als David, als Salomo und all die Könige, durchweg die ganzen Propheten. Er hat den Willen Gottes getan. Josef tat, was ihm befohlen war. Und die Frage ist, tust du das, was Gott uns befiehlt? Und jedem befiehlt er was anders. Der eine muss es annehmen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der andere muss einfach still sein und das tun. So wie dieser Zimmermann mit ihm zusammengearbeitet, so sollen wir auch mit Jesus zusammenarbeiten am Arbeitsplatz. Dort stellt sich raus, was wir sind. Meistens sind wir 8 Stunden im Betrieb, die meisten von uns, die noch Arbeit haben, sind 8 Stunden im Betrieb. Und da zeigt sich, kannst du das Mobbing ertragen, kannst du dies ertragen, kannst du jenes ertragen, was so alles auf einen Menschen zukommt, wenn du arbeitest. Auch in der Familie passiert auch das Gleiche, verstehst du? Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit 8 Kindern. Ich weiß, was da läuft. Jeder hat so seine Aufgaben. Der eine muss Müll wegtragen, der andere muss Holz hacken, der andere muss die Hühner füttern. Das war so bei uns zu Hause. Ja. Josef hat mehr Erleuchtung gehabt als all die großen Frommen und Heiligen. Er hat den Sohn Gottes erzogen. Der Sohn Gottes war ihm anvertraut. Die ganze Fülle an Weisheit, was er gehabt hat, so viel wie er wusste, er hat alles gegeben. Alles gegeben. Alles gegeben. Das ist Gottesdienst. alles geben. Als Josef erwachte dann in einem Traum, tat er, was der Engel ihm befohlen hatte, und er führte die Befehle aus. Er tat, was der Engel ihm befohlen hatte. Tun wir das, was Gott uns befiehlt? Die Evangelien sprechen ausschließlich vom Josef. Er tat es, er tat es, er tat es. Nimm das Kind und die Mutter und hau nach Ägypten ab. Und sofort in der Nacht flieht er. Der wartet nicht lang, der verschiebt das nicht auf die lange Bank. Von Jesus heißt es nur, er kehrte mit ihm wieder zurück nach Nazareth und er war gehorsam dem Vater. Er war dem Vater gehorsam. Lukas 2,51, kannst nachlesen, wenn du es mir nicht glaubst. 18 verborgene Jahre Jesu in Nazareth. Ich denke manchmal, das war umsonst Zeit verplempert. Sinnlose Zeit, kein Inhalt, nichts. Verschwendete Zeit. Nein. Er hat dort den Willen Gottes getan. Bei der Taufe lesen wir in Lukas Kapitel 4, Vers 14 und folgende Verse. Jesus kehrte nach Galiläa zurück, nach der Taufe, und die Kunde verbreitete sich in der ganzen Gegend. Und die Kunde war, als eine Stimme vom Himmel erschallte, dies ist mein lieber Sohn, an dem mein Wohlgefallen ruht. Er lehrte in den Synagogen. Und so kam es auch hier nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge, in der Kirche. Ich bin in dieser Synagoge gesessen, der kleine Synagoge, Dorfsynagoge, es ist so eine kleine Dorfkapelle war das. Und dort hat es das Buch aufgeschlagen und nun erfüllt sich die Schrift, was die Propheten so und so geweissagt haben. Weil er, ja, hat die Zeit ausgekauft, die Zeit ausgenutzt, er hat gelernt und die Stimme vom Himmel bestätigte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, der hat das getan, was sich gehört. Das verborgene Leben musst du in die Gesamtheit sehen, das ist seine Sendung. Jesus lebte in der verborgenen Alltäglichkeit und dort hat sich bewährt als Menschenkind, Gotteskind, Christ. Ja, was er war. Nicht nur Religion, er ging regelmäßig jeden Sonntag, jeden Sabbat in die Synagoge. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen, das hat Gott gesagt. Wir sollten ganz ruhig und ganz gelassen sein, sondern unseren Glauben ausleben. 6 Tage arbeiten und am 7. Tag sich Zeit für Gott nehmen. Gott sind auch die unnützen Dinge sehr wichtig, die zufälligen Dinge. Ja, die unscheinbaren kleinen Dinge, dieses Hobeln, die Segen, dieses Hämmern. Viele werten das Unscheinbare ab. Ja, das ist, was ist das für so viele, verstehst du? Aber das ist so wichtig, dass darauf kommt es an, dass der Heilige Geist durch uns arbeiten kann, dass das Unwichtige zum Wichtigen wird und das Wichtige zu Unwichtigen, dass wir es gar nicht so wichtig nehmen, diese unnütze Arbeit. Gerade das Unnütze ist wegweisend. Nicht im Rampenlicht stehen, groß Theater spielen, groß was vormachen. Nein, in der Stille. Wahres Christentum wird sich in der Stille erkannt, wird in der Stille erlebt. Nicht im Rampenlicht, sondern in der Verborgenheit. Auch das Gebetsleben, auch das muss der Josef, dem Jesus beigebracht werden. Nicht große Sprüche machen, wie die anderen da machen, auf der Straße beten und was weiß ich, und doch, das Leben stimmt vorne und hinten nicht. Geh in die Kammer, mach die Tür zu und bet, und der, der es im Verborgenen sieht, der wird es öffentlich vergelten. Es gab nichts aus dem Leben Jesu, aus diesen 18 Jahren, nichts Sensationelles zu berichten. Das Einzige, was im Thomas-Evangelium berichtet wird, da haben Kinder, als Jesus noch Kind war, im Sandkasten gespielt hat, da haben sie Lehmvögel gemacht und da kamen andere Kinder von Nazareth, die wollten das zerstören, er hat in die Hände geklatscht und die Vögel sind davon geflogen. Das ist das Einzige, was uns an wundersamen Dingen von Jesus berichtet wird, sonst nichts. Aber Mutter Maria wusste, mein Jesus kann was. Als der Wein ausgeht in Kana, das erste Wunder dort, als Jesus seinen Dienst auftritt, Meister, bei denen geht der Wein aus, bitte hilf, hilf. Hey, mein Sohn, Jesus, bitte hilf. Dann sagt Jesus, hier weist er seine Mutter zurück, ganz schroff, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Und sie geht an ihren Platz, Maria ist still, jetzt schweigt Maria. Und dann sagt die Maria den Knechten, was er euch sagt, das tut. Und dann sagt Jesus hier, holt Wasser, füllt die Krüge mit Wasser, gibt den Speisemeister. Und dann passiert das große Wunder. Also Maria wusste, mein Sohn Jesus kann Wunder wirken. Wahrscheinlich haben sie manche Wunder erlebt. Ölwunder, Mehlwunder und welche Wunder auch immer. Denn diese Wunder der Bibel haben sie durch Jesus wiederholt, immer wieder. Aber das wird gar nicht so groß ausgeschlachtet. Alles ganz normal, er lebte wie ein ganz normaler Mensch. Es geht niemand was an, was ich glaube, wo ich stehe, was ich tue, was mit mir geschieht. Ja, ist gar nicht unwichtig. Diese alltäglichen Dinge, die sitzen und gehen, stehen und schlafen, dieses Eintönige, dieses Gleichbleibende, das war für Jesus wichtig, dass man in einem Rhythmus ist, und er ging zur gewohnten Zeit in die Synagoge. Das war nichts Ungewöhnliches, keine Sensation, jetzt kommt endlich der Herr Jesus. Nein, das hat er schon immer gemacht, jeden Sabbat. Jesus hat sich ganz der Natur unterworfen, dem Normalen, dem Notwendigen, dem Praktischen, das, was nötig war. Und das Kind wuchs heran und erstarkte in der Fülle der Weisheit, und Gottes Wohlgefallen ruhte auf ihn. Gottes Wohlgefallen. Jesus brachte seine Kindheit und Jugend in Galiläa beim Vater Josef zu, nicht wie der Johannes der Täufer. Jesus war in eine schöne galiläische Gegend, sondern beim Vater. Dort hat er zugebracht in diese wunderbare Gegend, in Galiläa. Berg Tabor war in der Nähe, konnte man sehen. Flavius beschreibt Galiläa als den großen Garten Gottes. So war Galiläa am See Genezareth. Ein kleine Ortschaft, eine anmutige, dickes Dorf auf der Höhe. Denn sie wollten ja Jesus den Abhang hinunterstürzen. Da sehen wir, dass also das Dorf auf einer Höhe gebaut war. Die Blume in Galiläa, so hieß dieser Nazareth später, wurde Nazareth genannt. Ein ruhiger, friedlicher Ort. Und die Bewohner bebauten ihre Felder, ihre Obstgärten, ernteten und trieben ihr Handwerk, bauten, wirtschafteten. Weißt, das gehört zum Leben, nicht nur beten, 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 beten. Und wir dürfen annehmen, Jesus wuchs sehr mit der Natur zusammen, gottesfürchtig, wie sein Vater war. Der junge Jesus versetzte damals mit 12 Jahren sogar ins Entsetzen, im Staunen. Woher weiß er das alles? Woher weißt du das alles? Wenn du in der Liebe aufwächst, in der Gottesfurcht aufwächst, da staunen die Leute, was ist mit dem Menschen los? Der hat von der Sünde nichts gelernt, der hat keine Sünde begangen. Weißt du, manche Leute denken, ich kann Gott nur dienen, wenn ich Sünde begehe. Wenn ich tief gefallen bin, rauschgesüchtig war, was weiß ich, wo ich gelandet bin, ins Gefängnis, dann kann ich endlich Gott dienen, von Knast bis zur Kanzel. Nein, Jesus lebte ein ganz normales, gottesfürchtiges Leben, so wie der Josef das ihm vorgelebt hat. Schon im Kindesalter hatte er eine große Weisheit. Die Leute verwunderten sich, als die ihm zuhörten. Ich kann mir vorstellen, der Vater hat oft so gehört, was denkst du, wie ist das so drüben, im Jenseits, in der anderen Welt? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus so manchen Gedanken ihm vermittelt hat. Aber das hat er für sich behalten. So wie Maria, all die Worte, was die Hirten erzählten, sie bewegte all diese Worte in ihren Herzen. Weißt du, wir müssen das Wort Gottes in unseren Herzen bewegen, nicht in unserem Kopf. Sonst kriegt man Migräne, wird man depressiv oder sonst noch was. Sie bewegt in ihrem Herzen diese Worte. Und so ähnlich wird auch der Josef all diese Worte in ihrem Herzen bewegt haben, sodass Jesus nachher, er konnte reden, die ganzen Geschichten der Väter, die Propheten, die Weisheitsbücher, die Psalmen. Er konnte wahrscheinlich alle Psalmen auswendig, der Herr Jesus, weil er am Kreuz die Psalmen betete. Ganze Psalmen hat er runtergeleiert. In den Schmerzen, in seinem Leid, in seinen Umständen. Er hat die Psalmen runtergeleiert, er meditierte die Psalmen und er lebte die Psalmen. Jetzt konkret, ich möchte ein paar Gedanken, die Gott mir in den letzten Tagen geschenkt und gegeben hat, ja, ich habe viele schon in meinen Predigten, in den letzten Predigten gesagt, hört euch diese Predigten an. Tu, was Gott dir sagt. Tu, was Gott dir sagt. Und wenn er dir nichts sagt, tu nichts. Es ist hart, aber tu das, was Gott dir sagt. Gott hat dir sein Wort anvertraut. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wie wird dein Jüngling, wie wird dein Alter, wie wird dein Mensch im mittleren Alter seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich an das Wort Gottes hält? Halte die ganze was Gottes. Das ist dir anvertraut. Du kannst mit der Bibel kannst verbrennen, heizen, Zigaretten drehen oder du kannst die Bibel ausleben. Alles liegt in deiner Hand. Und jetzt noch ein paar konkrete Gedanken. Lass dich von den Betrügen, was heutzutage rumlaufen, dich nicht betrügen. Jesus hat extra gesagt, lasst euch nicht verführen. Es werden viele falsche Propheten kommen, was es immer ist. Lass dich von den Verführten nicht verführen, der Sinn verführt. Sind blinde Blindenleiter, steht in der Bibel, Ungläubige, von ihnen lass dir die Krone nicht nehmen, deine Würde, bleib König, du bist ein König, und du bleibst ein König. Lass dich von den Blinden nicht leiten, glaub nicht jedem Menschen, bleib dir selber treu. Hart, was ich sage, aber das ist so. Mir ist egal, ob was du von mir denkst, bleib dir selber treu, glaub nicht dem Teufel. Der hat schon einmal die Menschen, die Welt betrogen und die Welt verwüstet und verwildert. Und er wird es noch einmal machen, der setzt alles dran, um die Menschen auszurotten. Tu, was Gott dir sagt und nicht, was die Welt dir sagt, was die Lügner einreden über die Medien. Weißt du, das wird eingehämmert. Am Schluss glauben die Leute und tun das und denken, das ist das Wort Gottes. Der Teufel verharmlost alles und das ist nicht ungefährlich. Der Teufel verharmlost alles. Ich lasse mich nicht mal aus, mir reicht es mit der ganzen Spritzerei. Macht, was ihr denkt und was ihr wollt. Verstehst du, aber der Teufel verharmlost alles. Ist nicht so schlimm. Du musst nicht ernst nehmen. Das hat der Teufel schon der Eva erzählt, damals vor 5.000, 6.000 Jahren. Es wird nicht so schlimm kommen. Du denkst, Gott will nur nicht, dass ihr so werdet wie Gott. Er streut Sand in die Augen. Er verdummt die Menschen systematisch. Heutzutage wird der Mensch systematisch verdummt. Wir leben in Tagen der Verharmlosung, der Bagatellisierung, der Beschönigung. Ach, wir können Gott danken, endlich ist die Spritze da. Jetzt werden sogar Kinder geimpft. Gute Nacht, was dann kommt. Nicht nur die Seele der Kinder wird versaut, ist schon mittlerweile versaut durch Corona, aber auch die ganze Psyche, die Seele, ihr ganzer Leib, ihre DNA. Es wird noch schlimmer kommen. Aber das werde ich später mal predigen, wenn ich Zeit habe. Ja, warte mal ab auf die Wehen, die noch kommen werden. Das vierte Weh, das fünfte Weh, das sechste Weh. Das geht. Flutsch. Verstehst du? Verbinde dich mit Jesus und mit Gott. Mach das so wie Josef. Behalte es für dich. Was du tust, das tu oder tu es nicht. Es ist dir persönlich überlassen. Ja, verlass dich nicht auf die Menschen. Und jetzt wird es noch härter, was ich sage. Was Gott mir gezeigt hat, verlass dich nicht auf deinen Vater, verlass dich nicht auf deine Mutter, verlass dich nicht auf deinen Sohn, verlass dich nicht auf deine Tochter, verlass dich nicht auf deine lieben Heilandsleute. Verlass dich nicht. Ja, die Bibel sagt eines in der Endzeit, und da sind wir jetzt gerade mittendrin, in der Endzeit wird die Liebe erkalten. Da wird es keine Liebe mehr geben. Da wird einer den anderen verraten. Die Liebe wird erkalten. Da sucht jeder nur seinen Vorteil, sein Überleben. Wir haben nur laute Egoisten unter uns in dieser Welt. Noch eine Frau möchte ich erwähnen. Ich habe gesagt, ich werde über drei Leute sprechen. Sie tat, was sie konnte. Noch ganz schnell. Markus Kapitel 14, Vers 8. Das ist die Maria Magdalena in Bethanien. Die Geschichte, damit ihr wisst, um was es geht. Jesus war in Bethanien zu Gast bei einem Simon, der früher einmal aussätzig war, der einmal gesegnet war, der von Gott berührt worden ist, der aussätzig war, der sich dem Priester zeigen musste angeblich. Und er wurde gereinigt. Und während der Mahlzeit, Jesus war dort eingeladen, kam eine Frau herein, plötzlich geht die Tür auf, sei froh, dass ich keinen Revolver hatte, bringt nur eine Nardenflasche, bricht diese Flasche auf. Ja, hielt eine Flasche in ihren Händen mit reinem Nardenöl. Und sie öffnete das Gefäß und salbte den Heiland vom Kopf bis zum Fuß, schüttete aus, verstehst du? Und plötzlich roch der ganze Raum nach einem wunderbaren Nardenöl. Und dann kommt der Simon, da kommt der Bruder Judas. Das ist eine Verschwendung. Das ist eine Verschwendung, was hier passiert. Merkt ihr das nicht, was hier gespielt wird? Das Öl hätten wir mindestens für 300 Silberstücke verkaufen. Ein ganzes Vermögen wäre das gewesen. 300 Silberlinge. Judas hat den Jesus für 30 verkauft. Aber hier, der Wert des Nardenöls waren 300 Silberlinge. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Und so machten sie die Frau heftige Vorwürfe, als Jesus das sah. Er sagt, lass die Frau in Ruhe. Der muss manchen Leuten heutzutage noch auf die Finger klopfen, manchen Pastor, manchen Prediger, manchen Bischof, manchen Papst. Lass die Frau in Ruhe. Warum macht ihr dieser Frau so Schwierigkeiten? Sie hat ein gutes Werk für mich getan. Arme habt ihr immer noch bei euch. Klima könnt ihr immer noch retten. Die Welt könnt ihr immer noch retten. Die Ehre könnt ihr immer noch retten. Das hat Jesus so ähnlich gesagt. Macht es. Regt euch nicht so auf. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Das ist meine Botschaft. Josef hat getan, was er konnte. Maria hat getan, was sie konnte. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall auf der ganzen Erde hier, wo Gottes rettende Botschaft verkündigt wird, da wird auch von dieser Frau gesprochen, was sie an mir getan hat. Weißt du, wir sagen Jesus Christus. Kein Mensch weiß, was es ist. Jesus Christus. Der Johannes der Täufer hätte Jesus bei der Taufe noch salben müssen, aber das hat er nicht gemacht. Er hat nur getauft mit Wasser. Der hätte Öl nehmen sollen und Jesus salben müssen zum Messias, denn Christus heißt der Gesalbte. Kein hoher Priester, kein Rabbiner, kein Heiliger hat Jesus gesalbt, nur diese Frau. Ausgegossen und Öl runtergeflossen und die Füße, das andere Evangelium erzählt noch, was da alles noch passierte, dass sie mit ihren Tränen die Füße nässte und mit ihrem Haar abtrocknete, weil sie kein Handtuch hatte. Jesus Christus. Und überall in der Bibel steht Jesus Christus. Jesus Christus. Der Messias, der Heiland, der Retter. Höre das Wort Gottes. Tu, was du kannst. Rette dein Leben. Lieber Lot, lieber Noah, lieber Hiob, rette dein Leben. Egal, ob die anderen mitgehen oder nicht mitgehen, mitmachen oder nicht mitmachen. Das ist wurscht. Es kommt nicht drauf an. Hauptsache, du wirst gerettet. Höre auf das Wort Gottes. Du brauchst eine Schwimmweste, einen Rettungsring. Ein Rettungsanker. Tu, was du kannst. Gott will nicht, dass du mehr tust, was du kannst. Gott sagt nicht, geh zur Bank und nimm Geld auf und unterstütze den Herrn Matudis. Das wird er nicht sagen. Dumme würden es glauben, wenn ich das sagen würde. Aber das sagt Gott nicht. Tu nur, was du kannst, was du hast. Was du nicht hast, musst du auch nicht tun. Was dir möglich ist, was du dir leisten kannst, das, was dir wirklich Frieden macht, das, was dir zur Verfügung steht, das mach und sonst nichts. Alles andere Sünde, was da drüber ist, das ist von übel. Lebe nicht da, wo du nicht bist, wo du nicht sein solltest, wo Gott dir nicht hingeführt hat, was nichts für dich ist. Tu das alles gar nicht. Das ist nicht Gottes Werk, Gottes Wille für dein persönliches Leben. Du musst nicht tun, was Gott dir nicht gesagt hat, aber das, was er dir gesagt hat, das tu. Verstehst du mich? Tu alles, was er dir sagt, sonst bleibst du unglücklich, ungesegnet, wirst unfruchtbar. Unbrauchbar. Du wirst nur noch Pech und was weiß ich noch haben. Gehorche dem Wort Gottes. Sie tat, was sie konnte. Diese Maria Magdalena. Auch wenn es den Pharisäern geärgert hast, auch wenn sie die Nase gerümpft haben, tu das, was Gott dir sagt. Auch wenn die anderen Christen die Nase rümpfen, na, komm, du bist unter allen Kanonen. Gehorche dem Wort Gottes und nicht, was die Religiösen sagen, nicht, was die Frommen sagen, nicht, was die Sünder sagen und nicht, was die Gesellschaft sagt. Tu das, was Gott dir sagt. Dir. Nicht mir. Dir. Und nicht, was ich dir sage, sondern was Gott dir sagt. Weißt du, du kannst so viel tun, was ich dir sage. Weißt du, ich predige alles so pauschal. Das gilt für dich vielleicht, das gilt für diejenigen und das gilt vielleicht für die anderen, vielleicht nächstes Jahr für jemand anders im Internet. Verstehst du? Aber das, was er dir persönlich sagt, so wie beim Josef, wir müssen uns von der Gesellschaft lösen, Brüder und Schwestern, von dem ganzen Medienrummel. Wenn wir vor Jesus einmal bestehen wollen, wir müssen, so wie diese Frau, ein gutes Werk hat sie an mir getan. Egal, was der Simon da sagt, dieser angeblich Geheilte, der Aussätzige, ehemals der Ex-Aussätzige, sie hat ein gutes Werk getan. Sie hat aus Jesus das gemacht, was er wirklich war. Messias, Heiland, Heiler, Erlöser, Retter. Was machst du aus deinem Jesus? Was hat Josef aus diesem Jesus gemacht? Was hat Maria aus diesem Jesus gemacht? Sie hat ihr DNA ihm gegeben. Josef, all das, was er hatte in seinem Kopf, in seinem Herzen, in seinen Händen, das hat er in Jesus investiert. Und Maria Magdalena hat alles, was sie erarbeitet, erwirtschaftet hat, einfach über Jesus ausgegossen. Ja, das ganze Nardenöl, aber das ist nur normales Olivenöl, keine Angst. Ja, sie hat alles ausgegossen, das ganze Öl, für das sie gelebt hatte, ihr ganzes Leben. Sie war ja eine Prostituierte, voller Dämonen eines einmal gewesen. 7 Teufel hat diese Maria Magdalena gehabt. Jesus hat diese Teufel ausgetrieben. Und ihr ist viel vergeben worden, so steht es in der Bibel. Das ganze Hurengeld hat sie über Jesus ausgeschüttet. Was sie sich erwirtschaftet hat, was ihre Rente, ihre Altersversorgung angeblich vielleicht gewesen wäre, das hat sie über Jesus ausgegossen. Ohne der Tat hätte die gute Frau, ja, wäre sie gar nicht bekannt geworden, hätten wir keinen Jesus Christus, hätten wir nicht. Vielleicht wäre nur Jesus, verstehst du, was er Josef und Maria in ihn investiert haben, aber sie hat eine geistliche Dimension gegeben. Ohne dieses Tat hätte sie nicht ihre Berufung erfahren. Dieser Frau ist so viel vergeben. Ah ja. Ohne diese Tat wäre sie ein dummes Weiblein geblieben, eine dumme Jüdin, eine Sünderin geblieben, eine Besessene geblieben, eine Verblendete geblieben. Ohne diese Tat wäre sie nie das geworden, was sie geworden ist. Nur durch die Tat hat sie mehr von Jesus erfahren. Und nur durch die Tat kam die Wahrheit raus, auch was in den Herzen der Leute ist, im Judas, im Simon, diesem Pharisäer. Wir hätten es verkaufen sollen und den Armen geben. Die waren nur geldgierige Kerle. Der Heilige Geist kam, als Jesus sich taufen ließ. Ja, auch da. Da konnte 100 Jahre noch in Nazareth bleiben, da wäre nichts passiert. Aber er war Gott gehorsam. Er sagt, man muss Gott überall gehorchen. Und Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Und weil er gehorsam war, Johannes sagt, nein, 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 ich muss von dir getauft werden, Jesus, aber nicht du von mir. Und Jesus sagt, jeder Gehorsam muss von Gott erfüllt werden, getan werden. Jesus tat das, was von Gott befohlen war, die Taufe des Johannes. Da fragt er, war die von Gott oder war die von Menschen oder vom Teufel? Bei wem war die Taufe? Und dann haben die Pharisäer gesagt, ja, wenn wir sagen, dass es von Gott ist, dann würde er sagen, warum tut er es nicht? Wenn es von Menschen ist, werden sie uns noch steinigen womöglich. Wie kennen ihr diese Geschichten? Leute haben immer faule Ausreden. Erst nach der Taufe bekannte Gott sich zu ihm. Dies ist mein lieber Sohn. Gott beglückwünscht ihn. Das ist die beste, die schönste Beglückwünschung auch von dieser Frau. Ihr sind viele Sünden vergeben, darum liebt sie auch so viel. Es ist nicht nötig, dass man nur im Kopf glaubt, sondern was Jesus wirklich uns bedeutet. Und Jesus erfahren wir erst durch eine Tat des Gehorsams in dem, was wir das, wenn wir das tun, was Gott uns gesagt hat. Ich muss nicht nur leer, 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 so ein Yogi, ein Asket werden. Nein. Ich muss voll des Heiligen Geistes werden. Das tun, was er gesagt hat. Dass wir Jesus dienen, aus der Routine herausbrechen. Plötzlich die Tür geht auf und wer kommt rein? Die Bardame. Oder Ex-Bardame von nebenan. Und schüttet ihr ganzes Öl über Jesus auf. Nicht das Wohl der Welt ist ausschlaggebend. Und wir sollten aufhören, diesen ganzen Quatsch, was die Grünen, was die Politiker heutzutage machen, was die ganzen Konferenzen beschließen. Wir müssen die Erde retten. Nein, rette deine Seele. Und wir müssen nicht das Wohl der Erde suchen, das Wohl der Frommen, der Armen, so wie damals diese Pharisäer hier. Ach, wir haben so viele Arme, wir müssen den Hungernden helfen, den Kriegsflüchtlingen helfen. Nein, Arme habt ihr immer bei euch. Wir sollen für das Wohl Jesu sorgen. Maria sorgte für das Wohl Jesu. Josef sorgte für das Wohl Jesu. Maria Magdalena sorgte für das Wohl Jesu. Aber die Pharisäer haben nichts übrig gehabt für das Wohl Jesu. Und du hast mir keinen Kuss gegeben. Und du hast mir kein Wasser gegeben, um meine Füße zu waschen, hat Jesus gesagt, diesem Simon, dem Pharisäer. Diese Frau hat die Grenzen der frommen Gesellschaft durchbrochen. Sie sprang aus dem Schatten heraus, einfach ohne zu fragen, was die Herrschaften wollen. Schnell die Flasche geöffnet, ausgeschüttet und weg war. Der Fall war erledigt. Und so haben viele Generationen ihren Glauben gelebt, Brüder und Schwestern. So haben Generationen ihren Glauben gelebt und sind Gott näher gekommen. Sie haben ihn so bewusst erlebt. Die haben nicht gehorcht, was der Papst sagt, was der Bischof sagt, was der Kaiser sagt, was die Menschen sagen, was die Pharisäer sagen, was die Schriftgelehrten sagen. So war auch Josef, der Vater Jesu. Er tat seine Pflicht. Er tat, was Gott ihm gesagt hat. Dieser Mann, diese Frau standen in Kontakt mit der Ewigkeit. Sie hörten Gottes Stimme. Sie kommunizierten mit dem Himmel. Ja, er geht mit Maria in seine Heimat Bethlehem, lässt sie dort eintragen, registriert sich dort, macht mit die Volkszählung, auch wenn es Quatsch war. Wir müssen manchmal jeden Quatsch mitmachen, uns registrieren lassen. Er wurde in seiner Vaterstadt abgewiesen, kein Raum für diese hochschwangere Maria. Er hat es miterlebt, dass die Menschen keinen Raum für Jesus haben. Und das musst du miterleben. Die Menschen haben keinen Raum für Jesus, auch in deiner Vaterstadt, in deiner Familie. Und er hat schon um Jesu willen so viel gelitten. Josef lässt sich von Gott führen. Er steht um Jesu willen und flieht nach Ägypten, weil Gott es ihm gesagt hat. Und er kommt wieder zurück, als Gott es ihm wieder gesagt hat, geht zurück nach Nazareth, der Herodes, der nach dem Leben hier trachtete, der ist gestorben. Er fügt sich dem Willen Gottes. Tu, was Gott dir sagt. Füg dich dem Willen Gottes für dein persönliches Leben. Ich betone, dein persönliches Leben. Nicht das Leben der Gemeinde, der Kirche, der Religion, des Christentums, des Heidentums, was weiß ich. Nein, was Gott dir sagt. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Er tat, was der Herr ihm zugesagt hat. Nimm diese Frau. Er tat es. Verstehst du? Du musst nicht mehr verstehen. Tu das, was er dir sagt. Und nicht, was er dir nicht sagt. Was er getan hat, ist reiner Gehorsam des Glaubens. Er unterwirft sich der Offenbarung Gottes und er folgt der inneren Stimme, so wie Maria Magdalena und wie Maria, die Mutter Jesu und wie Jesus selbst. Er fügt sich, ich muss getauft werden. Das ist der Weg für mich, ich muss getauft werden. Ich muss den Willen Gottes tun. Ja, manche Leute würden heutzutage durchs Feuer gehen für den Herrn, aber sie sind nicht bereit, durchs Wasser zu gehen. Das ist das Mindeste. Er fügte sich. Ja, lieber Heiland, ich danke dir. So wie Josef, die Maria, wie Magdalena und wie du selbst, Herr Jesus Christus, ein Täter des Wortes geworden bist und du hast den Willen des Vaters getan und sie zu dir standen, Jesus. So lehre du uns, Heiliger Geist, und hilf uns, so zu stehen zu dir, dass wir Täter des Wortes werden, dass wir dir dienen und nicht mehr den Menschen und nicht mehr den Umständen und nicht mehr die Situation, sondern dir allein. Herr, ich möchte einer sein, der das tut, was du uns sagst. Heiland, ich segne alle meine Freunde, meine Geschwister, wo sie auch immer sind. Lass uns zu Täter deines Wortes werden. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Amen. Preis Gott.